Heute mein Gast, Manuel Lallinger.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo, servus.
Hallo, Manuel. Manuel oder Lallo?
Lallo, glaube ich, ist ganz gut. Also ist mein Spitzname. Und da wir lange Zeit zwei Manus in der Nationalmannschaft gehabt haben, das hat sich da Lallo schon etabliert.
Dann genau. Lallo, hallo, danke für deine Zeit. Am Tag nach dem Ende der UBV, der Pulli, den du anhast, Alborn, steht drauf, ich glaube, Deutschland am Rücken, ist schon frisch gewaschen. Wie geht's dir heute?
Also mir geht's gut. War ein sehr gutes Wochenende, mit zwar schon sehr viel Einheiten und durchaus anstrengend, aber im Großen und Ganzen habe ich es gut über die Bühne gebracht, war gut und fühle mich auch halt schon wieder fit. Gestern war es noch ein bisschen anders, habe ich schon gut in die Knochen gespürt, aber heute ist schon wieder ganz gut.
UBV, das waren, ich glaube, von Donnerstag bis Sonntag ist das immer, oder?
Genau, von Donnerstag bis Sonntag, Donnerstagabend war Anreise. Dann haben wir Freitag zweimal trainiert, Samstag zweimal und am Sonntag noch eine Einheit im Vormittag und haben wir dann gegen Mittag die Heimreise wieder angetreten.
Das Ganze in Oberfranken, in Bischofgrün, das ist neben dem Rabenberg mittlerweile das zweite Zuhause der deutschen Nationalmannschaften, das Sportcamp dort und Warmensteinach als Kegelbahn zum Beispiel.
Genau so ist es.
Und du kennst es ja auch schon, das ist ja nicht deine erste Weltmeisterschaft, die jetzt unmittelbar davor vor der Tür steht. Aber wir wissen, und das ist auch ein Grund, warum wir heute sprechen, dass es vielleicht dein letztes großes Turnier ist. Oder nicht nur vielleicht, eigentlich sogar ganz sicher, wenn man mit dir spricht. Du wirst deine Kegelschuhe demnächst an den Nagel hängen. Warum?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass ich die Kegelschuhe an den Nagel hänge. Die Gründe sind bei mir einerseits natürlich Arbeit, aber auch Familie. Und beides und Kegeln würde einfach in dieser Form nicht mehr möglich sein oder es ist halt einfach sehr schwierig umzusetzen. Von dem her ist es für mich zwar ein sehr schwieriger, trauriger Schritt, aber für uns als Familie einfach der richtige. Und von dem her, ja, ist natürlich ein trauerndes Auge, aber Familie mal in Ludwig beim Fußball zuschauen oder der Leni irgendwie mal beim Tanzen zum Zuschauen, glaube ich, ist ja auch mal an der Zeit einfach. Jetzt habe ich es lang genug gemacht und genau, von dem her passt es schon.
Wie war so der Prozess bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, wo du deine Entscheidung mitgeteilt hast, das war's?
Ja, genau. Also der Prozess ist ja nicht Bauchentscheidung, die kurzfristig irgendwie getroffen worden ist, sondern tatsächlich seit 2 Jahren habe ich da schon mit dem Gedanken gespielt, einfach kürzer zu treten. Man muss ja auch sagen, wenn man es in dem Maße betreibt, wie ich das oder die Nationalspieler und Spielerinnen das betreiben, dann nimmt es sehr, sehr viel Zeit einfach in Anspruch. Und da ist halt nicht die Saison mit 18 Spieltagen erledigt, sondern man hat internationale Einsätze im Club. Man spielt Europapokal, NBC-Pokal oder Weltpokal. Da geht er im Endeffekt 5 bis 6 Tage einfach schon mal drauf, wo man einfach irgendwo in Europa rumfährt drauf. Und Nationalmannschaft nimmt noch viel Anspruch. Champions League und summa summarum sind sehr, sehr viele Wochenenden einfach mit Kegeln besetzt und das ist irgendwann einfach natürlich schon ein zu großer Aufwand einfach, genau. Und der Prozess, genau, der Dauer hat schon vor 2 Jahren ungefähr begonnen mit dem Betrieb bei uns, also ist halt auch so, dass wir viele Wochenende arbeiten, die Saisonen immer länger werden, das heißt, wenn man jetzt erzählt, jetzt geht die WM bis Juni und letztendlich irgendwann im Mitte Juli sollte man vielleicht dann irgendwann schon wieder anfangen, langsam auf der Kegelbahn zu sein. Und von dem her ja, wird das auch immer mehr und immer länger. Und da haben wir gesagt, ja, steht diese Entscheidung. Genau.
Matze Weber hat es im Stream im letzten Zerbster Heimspiel, es wurde ja übertragen im MDR und online, hat er gesagt, das ist sehr, sehr traurig, dass du gehst. Ich glaube, viele in Deutschland denken das. Es ist immer schade, wenn jemand aufhört. Aufmerksame Hörer dieses Podcasts und aufmerksame Leser der Kegelergebnisse wissen, dass es mir genauso ging. Bei mir war auch das Thema Familie. Du hast Betrieb erwähnt, hast das aber jetzt noch nicht weiter ausgeführt. Was machst du beruflich und inwieweit kollidiert das mit dem Kegeln?
Genau, also ich bin, wie die meisten ja doch auch schon wissen, Kapitän auf der Donau. Also das heißt, die fahre mit Binnenschiffen, Gäste spazieren hier in Regensburg, ab und zu einmal in Passau, eher selten. Aber da ist unser Hauptsitz in Passau. Genau, meine Frau hat ein Schifffahrtsunternehmen, in dem ich natürlich auch tätig bin und sehr eingespannt bin. Und unser Hauptgeschäft ist einfach der Sommer und die Wochenenden. Und wie ich gerade gesagt habe, sind die Wochenenden auch im Sommer mittlerweile halt einfach viel mit Kegeln belegt. Und der Markt an Kapitänen ist einfach auch sehr dünn. Und es wird einfach so sein, dass ich im Betrieb mehr arbeiten darf und da einfach dann viel Zeit investieren darf. Und genau, von dem her ist für Kegeln halt dann einfach weniger Zeit. Ich meine, wir gehen alle in die Arbeit und damit verdienen wir unsere Brötchen. Und dann ist es auch so, dass das einen größeren Stellenwert hat, natürlich das Kegeln. Wobei natürlich mit Leib und Seele jahrelang und auch immer noch kegelt. Und ja, ist natürlich ja, einfach ein Abgleichen von Plus und Minus. Mhm. Also genau.
Bin mir nicht ganz sicher, wie es dir mit dem Thema geht. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal. Wir kommen am Schluss nochmal kurz darauf zurück, sondern wir sprechen natürlich auch über deine Karriere. Die ist vollgepackt. Wir wissen es, hab schon gesagt, Weltmeisterschaft ist nichts Neues für dich. Einzelweltmeisterschaft auch nicht. International viel erlebt, auf Clubebene auch, lange Bundesliga. Den Durchmarsch mitgemacht aus der Bayernliga. Und bevor wir in die Karriere noch tiefer eintauchen, starten wir mal mit der Schnellfragerunde. Auch an dich die Bitte, kurz antworten. Auf einzelne Punkte gehe ich danach nochmal ein. Dein kompletter Name?
Manuel Lallinger.
Dein Spitzname?
Lalo.
Dein Geburtsdatum?
24.06.1988.
Dein aktueller Beruf?
Kapitän.
Du kegelst seit?
1996.
Deine offizielle Bestleistung?
710.
Deine Lieblingsbahn?
Passau.
Die Bahn magst du gar nicht?
Kassendorf.
Meine größte Niederlage?
Ja, also schon das WM-Finale in Polen. Ja.
Okay. WM-Finale habe ich mir gedacht, aber warum Polen und nicht Varaschin?
Weil ein Varaschin nicht dabei war.
Touché, okay.
Genau. Ja, ja. Tatsächlich war ich im Varaschin nicht dabei und daher Polen. Alles gut.
Peinlich. Aber ihr seht es mir nach. Ja, Polen. Hol uns, auch wenn es deine größte Niederlage war, nochmal kurz ab. Welche Sichtweise hast du auf das Spiel?
Naja, die Sichtweise war natürlich so, dass man uns bis dato gut geschlagen haben und dort im Finale ich doch etwas überrascht zum Einsatz kam. Habe vorher 60 Wurf gemacht im ganzen Turnier. Habe dann Finale gekegelt und Bin dort, war meine erste WM. Bin dann dort, ja, eigentlich ja schon etwas befreit an den Start gegangen. Hat mir am Anfang schwer getan und dann irgendwann hat man schon gesehen, dass sich das halt so entwickelt, dass wir echt eine Chance haben. Haben uns trotzdem sehr hart getan und zum Schluss haben wir halt letztendlich, wenn man so sieht, um zwei Sätze einfach das, die Weltmeisterschaft ja, verpasst und deshalb war das schon eine sehr bittere Niederlage. Ja.
Wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen? Hat es nachgehangen?
Nachgehangen im Nachgang dann erst war das natürlich ein Riesenerfolg, weil für mich Vize-Weltmeister, erste Weltmeisterschaft, im Nachhinein war es dann ein Riesenerfolg, aber auch eben sehr, sehr schade und doch die größte Niederlage, die ich erlebt habe. Also ich habe daraus sehr viel gezogen und bin daran bestimmt auch nochmal gewachsen, weil ich glaube, das lernt man im Sport einfach, dass halt so Niederlagen irgendwo auch dazugehören, um sich weiterzuentwickeln. Und so gesehen war es die größte Niederlage, aber natürlich war es ein großer Lernprozess. Mhm. Genau.
Die Kegelbahnen. Passau als die Lieblingsbahn. Was macht sie zu deiner Lieblingsbahn?
Naja, also Passau, ich bin ja ein gebürtiger Niederbayer. Das heißt, das Passau ist dort, wo ich die meisten Meisterschaften gespielt habe. Dort bin ich, ich mag jetzt nicht sagen groß geworden, aber trotzdem irgendwo spiegelt es die Heimat, also meine Kegelheimat da irgendwo. Dort sind immer Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften gewesen. Und von dem her habe ich da immer gute Erinnerungen gehabt an Passau. Und von dem her macht das eigentlich das zu meiner Lieblingsbahn. Ich habe da nie Riesenergebnisse gekegelt oder dass ich sage, da habe ich meinen ersten Tausender gespielt oder irgendwie, das war dann in der Säbener Straße, da wo hat jeder auch gute Erinnerungen an die Säbener Straße, weil es einfach eine wunderbare Anlage ist und da freut man sich immer, wenn man hinkommt. Aber so die Passau war halt einfach so das Stück Heimat und genau, deshalb Passau auf alle Fälle.
Aber wahrscheinlich unabhängig von der Bahnart, die ist ja jetzt seit 2 Jahren komplett auf Platte.
Genau. Also damals, wie jeder, dünner Kegel Kunststoffbahn in Passau. Und ich glaube, also auch keine fallträchtige Bahn damals. Aber ich habe immer schon dort gute Ergebnisse erzielt, wenn man so die anderen auch gesehen hat, die sich auch da immer noch schwerer getan haben und immer gesagt haben, das ist keine tolle Bahn und da kann man nichts kegeln und so weiter. Aber das war mir ziemlich egal, weil es halt einfach für mich eine schöne Anlage war, eine Achteranlage an sich wirklich vom Ambiente oder von der Anlage selber einfach eine coole Anlage, gell? Und von dem her war ich da immer gern.
Ich nehme an, nicht so gerne warst du in Karsendorf, das kann ich persönlich nachvollziehen. Ja. Das können, glaube ich, viele teilen, die Bahn kennen. Für die, die sie nicht kennen, wie würdest du sie beschreiben?
Ich würde sie so beschreiben, dass es einfach eine sehr alte, zähe Kunststoffbahn ist mit wenig Charme, die einfach schauen, dass man wieder heimkommt.
Ja, es ist gut zusammengefasst.
Genau, also so würde ich Karsendorf ungefähr beschreiben. Ich habe tatsächlich nur 2-mal dort gekegelt. Das war damals Bayernliga mit Stefan Sposching. Da habe ich vielleicht schon so 900, war ich schon mal angepeilt. Aber dann habe ich da, glaube ich, 815 gehabt. Und es war, also damals auf 100 Wurf noch, also 200 Kugeln. Und ja, das war nicht so berauschend.
Nee, das, das kann ich teilen. Aber auch das gehört dazu. wäre interessant, was da aktuell eigentlich los ist. Ob es den Macher Sigmund oder irgendwas mit S, Pol noch gibt.
Genau.
Ah ja, Bayernliga.
Das war noch eine andere Bayernliga damals. Das ist einfach, da hat es viele Kegelbahnen geben, die einfach sehr eigen und besonders waren, sagen wir es einmal
so. Die alte Mösslingenbahn mit zwei unterschiedlichen Zweieranlagen zusammengebaut.
Genau. Dann Kulmbach damals noch.
Metzdorf und Lohnquarlung.
Also hat durchaus coole Anlagen gegeben. Ja. Also Schweinfurt damals noch.
ESV die alte, ja.
Genau. Das war eine coole Zeit, muss man ehrlich sagen.
Und du mittendrin, Wie alt warst du damals in der Zeit? Wann war das?
Da wäre ich so 20, 22 ungefähr gewesen.
Ich habe jetzt bei deinem Geburtsjahrgang nicht zugehört.
88.
Also 2,8, 2,9 dann in dem Dreh.
Genau so wird das ungefähr gewesen sein.
Ein paar Jahre vorher hat es bei dir beim Kegeln angefangen. Ich spare mir jetzt die Frage, wie es und mit wem es bei dir angefangen hat. Ich nehme an, Eltern.
Ganz genau.
Wo hat es angefangen? Was war dein erster Club?
Mein erster Club war der SKC 77 Neuhausen. Das war so, dass meine Eltern beim SKC Altschaching Deckendorf kegelt haben und die aber keine Jugend gehabt haben. Das war dann beim KV Deckendorf und die hatten ihre Heimatanlage oder die Anlage praktisch dann in Neuhausen. Und da war dann einmal in der Woche freitags Jugendtraining. Also im Grundsatz bin ich in Altschaching, praktisch ist der Heimatverein, aber da es da keine Jugend gegeben hat, haben wir auf Neuhausen dann ausweichen müssen. Genau, und da haben wir dann unter dem Ofener Urban hat der Trainer geheißen, ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere Hörer könnte ihn noch kennen. Und der hat uns damals einfach da das Kegeln beigebracht. Ich habe vorhin auch noch geblättert, der hat uns damals einen Ordner gemacht. Da sind 1998 die ersten Kreismeisterschaften und der hat penibelst alle Ergebnisse ausgedruckt, zusammengefügt und hat uns da einen tollen Ordner gemacht und da sind alle Sachen drin und es war jetzt wirklich gerade nochmal interessant da drin zum Blättern.
Und was, auf welchem Platz warst du damals bei dieser Kreismeisterschaft?
98? Da war ich, müsste ich nochmal kurz nachschauen, aber ich glaube 10. und habe 314 und 310 oder in etwa gekegelt auf 100 Wurf in der B-Jugend. Also müssen wir jetzt einmal auf 120 hochrechnen, aber da werden wahrscheinlich so 350 rauskommen oder 370. Von dem her ist das schon noch mehr Unterschied zu der Leistung, die jetzt in der B-Jugend wahrscheinlich gespielt wird.
Ja, es waren ja jetzt am Wochenende auch bayerische Meisterschaften. Da wurden dann schon gute Ergebnisse auf 120 Wurf gespielt in Augsburg. Auch keine einfache Bahn.
Gerade für die Jugend keine einfache Bahn mit der kleinen Kugel auf jeden Fall.
Aber natürlich eine Großanlage, wo man sowas machen muss, fast schon, bayerische Meisterschaften, wenn man nicht immer nur nach München will. Passau wäre noch eine Option, aber ist halt auch... Sehr,
genau, sehr Passau, wahnsinnig. Straubing, durchaus auch immer Anlaufstelle, gell?
Bruder Straubing, genau. Ja, es gab ja auch mal eine andere große Anlage, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Wie ging es nach der Kreismeisterschaft 98 für dich dann weiter? Wir haben schon über 2,8 von 9 gesprochen, Bayernlig. Wie war dein Weg dorthin dann?
Genau, also damals, Jugend, habe ich dann in Deckendorf bis zur A-Jugend gekegelt. In der A-Jugend bin ich dann zum KV Donauland, damals zu den Sonnenkegler in Deckendorf. Deckendorf ist auch meine Heimatstadt, dort bin ich groß geworden. Und die haben eben für den KV Donauland gespielt in der A-Jugend. Und dort war es dann so, dass man tatsächlich vier in dem Jahrgang vier sehr gute A-Jugendliche zusammengebracht haben. Das war damals der Sattich Rainer, der Gürster Martin, wenn dem vielleicht noch was sagt, und der Hartl Florian. Da sind wir dann in der A-Jugend auch deutscher Vizemeister geworden in der Bayernliga. Und da habe ich dann vier Jahre für den Donauland gekegelt, beziehungsweise in der Jugend halt für Donauland und so bei den Sonnenkegler und bei Bavaria Mittau 1000, das war unsere Heimanlage. Auch kein einfaches Pflaster für Gegner, genau. Also es gibt bestimmt welche, die sagen, das ist vielleicht ihre schlechteste Kegelbahn oder auch die Kegelbahn, die sie am wenigsten möchten. Aber das war damals für uns genau unsere Heimstätte. Und dann bin ich von dort zu Stephans Posching in die Bayernliga gekommen. Von Stephans Posching dann nach Straubing.
2010 war der Wechsel nach Straubing, glaube ich, gell?
Genau. Und dann anschließend nach Schwarzberg, genau. Tatsächlich.
Genau. Bleiben wir mal 2010 in Straubing, mal auch zur Einordnung. Du bist auch innerhalb der Bayernliga, glaube ich, gewechselt.
Genau.
Ihr habt damals Donauperle Straubing. Genau.
Genau, aufwärts Donauperle Straubing, genau. Hat es damals kosten. Genau.
Wann seid ihr auf diese Vierbahnenanlage gegangen, Protec?
Also das war schon 2010, beziehungsweise ich glaube sogar früher, aber ich glaube, dass die ein Jahr vorher schon dort in dieser Anlage waren. Oder 2010, bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber dort ist es dann neu entstanden. Die waren ja auch auf der Achteranlage bei Bruder Straubing. Und da hat es dann ein paar Zwiespälte gegeben und hat sich dann getrennt. Und dann hat damals der Erzberger Ruppert eben dort der Vierbahnenanlage gebaut. Und dann sind wir da hingegangen.
Und?
Genau, also nur noch mal kurz, es war so, wenn man natürlich... Ich war dann schon in sehr viele Vereine, aber ich habe immer versucht, mich irgendwie weiterzuentwickeln und ich wollte nicht stehen bleiben oder und das war halt so damals Straubing, war durchaus ein Sprungbrett oder einfach eine tolle Möglichkeit, sich zu entwickeln mit damals schon ein Konzept, sage ich jetzt einmal. Und von dem her war das eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit auch, ja.
Und es hat sich auch bestätigt, dass dieses Konzept funktioniert hat. Es war die zweite und die dritte Saison. Ihr seid von der Bayernliga dann durchmarschiert in die erste Bundesliga. Ihr hattet dann auch gute Spieler. Der damals bekannteste war Radek Hejhal. Ich hatte es gelesen und wieder vergessen, woher er gekommen ist. Aber er war, glaube ich, innerhalb Deutschlands gewechselt. Ich glaube, aus Langenbruck kam er zu euch.
Genau.
Und Robin Parkan bzw. Jiří Němeč aus, beide kamen aus Tschechien dann rüber.
Ja. Genau. Genau, da kamen beide aus Tschechien. Und zunächst ist ja so gewesen, der Radek ist später, glaube ich, erst gekommen. Die sind ja nicht alle drei auf einmal gekommen, sondern da ist, glaube ich, also erst der Nemec Jirka gekommen und der Parkan Robin und dann ein Jahr später, glaube ich, ist der Radek Hejhal dazugekommen. Genau, und ja, für mich war das durchaus auch Neuland, dass dann so mit so guten Spielern, erfahrenen Spielern einfach in einer Mannschaft zum Kegeln. Also das war durchaus einfach eine Riesenerfahrung, die ich davon einfach gehabt habe. Und wenn man Radek kennt, also ein enorm guter Spieler, und man hat da schon was lernen können. Und von dem her, vom Aufstieg lernt man dann noch und vom Gegner einfach immer mehr gefordert zum sein, an den Ligen zu wachsen, das war für mich immer, also ich habe den Schritt immer mitgehen können, weil das ist ja immer, man von der Landesliga oder Regionalliga bis zur ersten Bundesliga habe ich jede Liga eigentlich durchgemacht und bin immer daran gewachsen. Und das war schon für mich ganz, ganz cool, ja.
Und du bist gewachsen auch im Sinne der Ergebnisse. Ich glaube, im ersten Jahr bei Straubing, es steht zumindest so in der Chronik, waren so knapp über 900 Schnitt. Und man konnte dann auch sehen, und wir wissen ja alle, wo du jetzt dann letzten Endes auch rausgekommen bist, du hast dich ordentlich weiterentwickelt. Ein Faktor vielleicht war der Bayerische Landeskader. Da haben wir uns auch dann mal irgendwann gesehen. Wir haben, glaube ich, auch mal, als ich in Fürth gespielt habe, zumindest die Mannschaften gegeneinander gespielt. Ich weiß nicht, ob du da noch da warst, das weiß ich nicht genau.
Doch,
das weißt du.
Da war ich schon, ja.
Aber Landeskader, jetzt habe ich nicht viele Einblicke. Ich habe mit Daniel Bartmeier gesprochen über den thüringischen Landeskader. Ich glaube, das ist schon ein bayerisches Aushängeschild und vielleicht ja auch so ein Punkt, warum bayerische Spieler durchaus erfolgreich sind. Wie hast du so den Landeskader wahrgenommen? Wann hat es vor allem bei dir angefangen?
Genau, also ich bin sehr, sehr spät zum Landeskader gekommen. Ich habe Sichtungen eigentlich soweit erst spät in der A-Jugend, also nach 2 Jahren, also das in der A-Jugend erst dann das erste Mal eingeladen worden, und bin dann dort zum Landeskader dazugekommen. Ja, also für mich auch wieder natürlich alles sehr neu. Ich meine, Bayern lebt, glaube ich, natürlich von der Stärke der Mannschaften einfach. Ich meine, damals Bundesliga-Mannschaften haben halt schon eine gewisse Dichte in Bayern. Und damit hat man auch eine gute Grundlage für junge Spieler, die einfach dann ehrgeizig sind, die viel mitbekommen. Das ist jetzt gerade im Franken war das halt einfach schon sehr komprimiert. Wenn jetzt halt ich da zurückschaue auf Niederbayern, war das schon eher eine andere Situation, weil wir haben ja wieder ganz spät erst einmal mit Moosburg dann irgendwann einmal eine Damen-Bundesliga-Mannschaft, also dritte Bundesliga war das damals erst bekommen, aber da war weit und breit keine Bundesliga-Mannschaft. Von dem her ist die Struktur, also in Bayern schon mal gut, aber gerade so im Franken natürlich sehr gut. Und daraus ziehen dann die ganzen guten Jugendspieler, kann man dann im Landeskader zusammenfassen. Und das ist natürlich dann schon super, wenn gute Spieler miteinander einfach dort kegeln können, sich austauschen können, sich zeigen können, gut betreut werden mit wirklich sehr guten Trainern, coolen Trainern einfach auch, muss man einfach sagen, da haben wir immer eine schöne Zeit gehabt. Ich rede mit Pointinger Jürgen ganz oft über die Kaderzeit und es war schon wirklich eine wunderbare, schöne Zeit, in der man viel gelernt hat. Und wenn man mit gleichaltrigen, guten Kegeln zusammenspielen kann und darf und außerhalb der Kegelbahn vielleicht einmal was erleben darf, dann ist das, glaube ich, schon eine sehr, sehr schöne Sache.
Du hast mal bei einem Lehrgang erzählt, dass du damals auch schon als Schlussspieler früh frühstückst und dann bis nach dem Spiel nichts mehr isst. Ist das nach wie vor so?
Ja, also das ist tatsächlich so. mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also wenn die Spiele natürlich später sind, dann gegen abends erst, dann muss man natürlich schon einmal was essen. Aber im Grundsatz, ein Trainer hat einmal gesagt damals, man braucht jetzt die Blutkörperchen im Kopf und nicht im Bauch. Und da braucht man es eher. Vor allem vielleicht beim Schluss, wenn es schon ein bisschen knapp wird, dann kann man da vielleicht noch das eine oder andere Stückchen mehr machen.
Schlussspieler. Wie lange bist du da schon auf dieser Position?
Ja, also ich war seit sehr, sehr langer Zeit Schlussspieler. Habe das auch bis vor einem Jahr eigentlich auch noch in Rheindorf gemacht und bin aber jetzt erst in dieser Saison zum Schluss, also oder zum Mittelpaar-Spieler geworden oder sogar Startspieler bei Sechser-Anlage. Und ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Und glaube, hat mir in dieser Saison sehr gut getan. Einfach mal einen Tapetenwechsel tatsächlich auch von der Position, wenn es nur eine Position ist, aber hat mir gut getan und glaube, hat auch der Mannschaft gut getan. Genau. Aber Schlussspieler, ja, der Schlussspieler, glaube ich, ist so das, nicht das Schwierigste, aber der, an dem man sieht, wie das Spiel ausgeht. So, und an das erinnert man sich am ehesten. Und das ist oft mal nicht einfach, dann mit der ganzen Sache umzugehen. Wenn man gut spielt, dann ist man der Held, und wenn man schlecht spielt, dann ja, geht's halt in die andere Richtung. Genau, also hat seinen Reiz, aber ist schon anstrengend.
Hat sich dann dein Spiel geändert, wenn du vorne eingesetzt wurdest?
Nein. Also mein Spiel ist immer das Gleiche. Also das Veränderte kann ich nicht oder nicht verändern. In gewissen Situationen reagiert man vielleicht als Schlussspieler doch anders, weil man einfach vielleicht das immer ein bisschen genauer beobachtet oder beziehungsweise das Auge vielleicht hat, was man jetzt halt auf keinen Fall machen sollte oder was man unbedingt braucht. Aber im Großen und Ganzen ändert sich das Spiel natürlich nicht.
Gehen wir wieder zurück nach Straubing. Ihr habt angefangen auf der Vierbahnenanlage nach dem Wechsel von Bruder Straubing. Und dann ging es für euch auf die große Anlage eine Tür weiter. Die war ja wirklich gleich daneben. Liberty Center. Wie hast du sie damals erlebt, die Bahn?
Ja, also die Anlage damals war natürlich herausragend. Also das war wirklich eine faltrichtige, schöne, große Anlage mit einer wunderbaren Tribüne oben. Dann hat man ja auch gesehen, es sind dann internationale Meisterschaften, Pokale dort ausgerichtet worden. Es war schon besonders. Auch natürlich hat man viel kegeln können, aber halt einfach das Rundum war wirklich einfach, war eigentlich alles gegeben, was man braucht als Kegler. Und von dem her war das schon eine coole Zeit auf jeden Fall.
Viel gekegelt wurde dort, viel getroffen. Trotzdem hatten wir immer viel diskutiert. Also das, was ich so wahrgenommen habe, dass es immer mal, dass man das zumindest immer mal hinterfragt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie du das wahrgenommen hast, wie das bei euch angekommen ist. Es gab dieses Thema mit Schwabsberg-Pokalspiel hier und dann nochmal dort und dann lief es irgendwie nicht so rund. Trotzdem konnte man ja drauf kegeln, trotzdem musste man auch kegeln, um was zu treffen. Wie hast du diese Diskussionen, diese Gespräche wahrgenommen?
Also tatsächlich habe ich die nicht wirklich bewusst wahrgenommen, ehrlich. Für mich war es einfach die Heimbahn und ob da dann alles mit rechten Dingen zugegangen ist, was im Nachhinein dann erzählt worden ist. Also ja, ich weiß es einfach nicht. Dort zu dieser Zeit war es einfach so, dass wir einfach dort gekegelt haben und wir da tatsächlich auch das nicht hinterfragt haben. Wir haben ja da gern gekegelt und ich glaube, dass das auch tatsächlich einfach alles in Ordnung war. Auch wenn es von außen vielleicht schon oftmals komisches Licht auf uns geworfen hat als Mannschaft, wobei wir da einfach auch keinen Einfluss drauf hatten oder wenn dort was gewesen wäre. Also wir waren einfach nur die Spieler und haben dort ansonsten eigentlich alles, haben wir einfach keinen Einfluss drauf gehabt. Genau.
Es waren auch erfolgreiche Zeiten. Auch ihr habt euch dann mal fürs internationale Geschäft qualifiziert. Also da hast du dann das erste Mal internationalen Kegelboden betreten. Erinnerst du dich noch an deinen ersten internationalen Einsatz? Wo war der?
Der war in Öhringen, MBC-Pokal. Dort war der Cosmin Gratium war da bei uns, der Paul Rohodin und der Rade Kajal. Und wir sind mal um, ich glaube, 15 Holz Fünfter geworden und sind wir praktisch nicht ins Finale gekommen. Das war mein erster internationaler Einsatz. Der Cosmin ist tatsächlich hinter mir gesessen. Ich habe vor Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, wie so ein Pokal abläuft. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, der ganze Verein wusste nicht, wie das abläuft. Der einzige Cosmin und der Radek halt, die sowas schon mal gespielt haben, eben trotzdem auch nur als Spieler. Und es war für uns alle aufregend, für den Vorstand, der nicht gewusst hat, was man überhaupt für Formulare brauchen und also einfach spannend, wenn eine Mannschaft, die praktisch ja von der Landesliga kommt, das erste Mal dann internationalen Boden erreicht. Und ja, es war schon aufregend und spannend auf jeden Fall.
Und dann in Deutschland. Das ist auch sowas, was sich in der Champions League immer so ein bisschen genervt hat, wenn du dann gegen deutsche Mannschaften, Rheindorf als ein Beispiel, will man ja raus, will man ja international irgendwo hin, Kroatien, Ungarn, Tschechien. Dann muss man in Deutschland in Öhringen MBC-Pokal spielen. Was jetzt die Geschichte nicht kleiner macht, aber irgendwie noch so ein das i-Tüpfelchen, glaube ich, gewesen wäre.
Genau, also trotzdem war es für uns einfach eine riesen Sache. Wir haben ja, wie gesagt, wir waren eher überrascht, dass wir dann an so einem Pokal teilnehmen dürfen können, als wie wir schon träumen von irgendwo internationaler Bahn oder irgendwo im Ausland. Also uns war das gar nicht bewusst, dass das halt einfach so eine Sache ist eigentlich. Genau. Also das war schon besonders.
Ihr habt dann auch noch Champions League Finale in Straubing ausgerichtet. Du hast die internationalen Wettbewerbe erwähnt. Weißt du, was gerade oder in der Halle ist?
Genau, also mein letzter Stand ist so, dass dort die 6 Bahnen rausgerissen worden sind und dort nochmal Bowlingbahnen reingekommen sind. Und die Viereranlage besteht noch, aber die liegt halt brach und wird halt nicht mehr verwendet.
Genau. Auch sehr schade. 2016 ging es dann für dich nach Schwabsberg, raus aus Bayern. Auch, ich nehme an, ein Wechsel, der dich weitergebracht hat.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also Schwabsberg war einfach eine wunderschöne Zeit. Das war so nach Straubing, hat es halt angefangen, vielleicht in nicht die Richtung zu gehen, was mir ich vorgestellt habe. Und dann haben wir halt mit Schwabsberg damals einfach schon ja, Kontakt aufgenommen, beziehungsweise über die ganzen jungen Bekannten, wie Jürgen oder damals auch der Fabi, die mit mir dann einfach einmal geredet haben. Der Fabi ist ja in dem Jahr dann auch weggegangen. Der ist nach Zerbst. Und der Pointinger Jürgen, mit dem habe ich dann in Schwabsberg miteinander kegelt und wir sind halt dann miteinander auch da raufgefahren.
Fahrgemeinschaft.
Ja, also eine absolut tolle Mannschaft. Lauter junge, verrückte Kegler, die begeistert kegeln, aber auch außerhalb der Kegelbahn durchaus Spaß gehabt haben. Und wir haben das schon trennen können und haben wir dort wirklich schon erfolgreich gewesen und haben wir halt aber trotzdem auch einen riesen Spaß gehabt. Also das muss man schon sagen, war eine coole Truppe.
2 Jahre bist du, glaube ich, dort geblieben.
Drei Jahre.
Also dann 2016, 17, 18.
18, genau.
Und dann ging es für dich zurück nach Bayern, nach Rheindorf, die da mittlerweile dann auch aufgestiegen waren und auch erste Liga gespielt haben. Was ich fragen wollte, du warst Straubing Platte, Liberty Center Platte, dann Schwabsberg Kunststoff und Rheindorf auch wieder Kunststoff. Wie hast du dich auf so, also Schwabsberg war jetzt ein weiter Weg, weiß nicht, wie viel du dort trainiert hast, aber wie hast du dich auf solche Bahnen eingestellt und was hat dir letzten Endes auch ein bisschen besser gelegen, Kunststoff oder Platte?
Kunststoff ist immer sehr was Eigenes. Also das Kunststoff kann so sein und kann ganz anders sein. Also auf das kann man halt nie genau sagen. Also manche Bahn liegt einem besser, manche liegt einem nicht so gut beim Kunststoff. Ich mag schon sagen, dass ich schon ein bisschen so ein Gefühlskegler bin und mich auf Bahnen vielleicht schon gut einstellen kann. Von dem her habe ich Kunststoff schon immer schon gern gehabt, weil ich das vielleicht relativ gut lesen habe, genau in Schwabsberg, wenn man da sind halt alle 4 auch anders gegangen und manche brauchen da länger und bei mir ist das halt doch relativ gut gegangen, dass ich mich da einstellen habe können. Auch in Rheindorf war es dann so, da muss man halt dann mit den alten Krexerne reden, wie ein Schreiner Christian, der sagt ja dann am Millimeter, wo die Bahnen hingehen und dann kann man damit arbeiten und dann ist das auch gut so. Bei einer Platte ist das einfach nicht mehr so schlimm. Also da gibt es natürlich auch Bahnen, die etwas anders laufen, also die 4 Bahnen untereinander, aber nie so wie beim Kunststoff. Also man kann sich auf jeden Fall schneller auf einer Plattenbahn zurechtfinden wie auf einer Kunststoffbahn. Da kann man durchaus einmal einfach eingehen, ja. Und bei einer Plattenbahn ist der Unterschied einfach nicht so groß.
Und du bist auch relativ schnell dort angekommen, hast dich dann dort etabliert. Ihr seid zusammen in der ersten Liga gewachsen und gleich auch relativ erfolgreich gewesen. Was war so der Punkt, warum es eigentlich von Anfang an mit euch geklappt hat, Rheindorf und du?
Ja, grundsätzlich schon mal die Sprache war wieder ein wenig leichter. Also da kann man dann wieder so reden, wie man redet. Na Quatsch. Es ist einfach, also damals der Elmar, Dirmeier Elmar, ist zu mir gekommen und hat auch sein Konzept präsentiert. Wir haben da in seiner Kellerbar gesessen und für mich war das ein sehr, sehr stimmiges Konzept. Und für mich war es dort schon mal an der Zeit, vielleicht wieder den Schritt Richtung Heimat anzutreten. Und dass das so in diese Ausmaße oder in Rheindorf explodiert, das hab ich nicht gedacht, das hat der Elmar nicht gedacht, aber die Entwicklung war dann ja völlig verrückt, meiner Meinung nach. Also eine sehr, sehr, sehr gute Entwicklung. Und warum das so einfach war, es ist tatsächlich schon so, dass wir sehr viele einheimische Spieler gehabt haben und der Verein einfach kegelverrückt ist. Also der Zusammenhalt dort einfach riesig ist und ich da schon sehr gut aufgenommen worden bin. Und von dem her war das dann eine schöne Sache auf alle Fälle.
Ich muss bei der Geschichte immer an Alexander Raab denken, der, glaube ich, auch eine sehr lange Aufstiegsserie mit der ersten Mannschaft mitgemacht hat. Also der auch Stück für Stück, wie ähnlich wie du, in die Ligen reingewachsen ist und dann erste Bundesliga gespielt hat und das auch erfolgreich. Dann Christian Schreiner, der dann aus Bamberg gekommen ist, glaube ich. Also auch eine sehr, sehr gemischte, bunte Truppe und natürlich dann die Rückkehr von Matthias Matze Weber.
Genau.
Hattest du Vorbilder in deiner Karriere?
Vorbilder im Kegeln tatsächlich keine einzelne Person oder also ich würde, vielleicht habe ich immer so an kleinere Schritte gedacht, also einfach die Entwicklungsschritte und nicht den einen großen Spieler nacheifern, sondern einfach kleine Schritte machen und so vielleicht sich weiterentwickeln. Genau, in Rheindorf darf man natürlich vielleicht auch einen Svoboda Milan nicht vergessen, der da ein riesen, also ja. Trotzdem, der ist da durchaus von der Bayernliga bis zur ersten Liga begleitet hat. Und ja, also ein Riesenvorbild, also das eine Vorbild habe ich tatsächlich nicht gehabt. Okay. Genau.
Du bist dann auch im Einzel gewachsen. Du bist Bundesligaspieler gewesen und durftest dann 2021 auch deutscher Vize-Einzelmeister werden. Welchen Stellenwert hat dieser Titel für dich?
Ja, also dieser Titel hat schon einen großen Stellenwert. Der größere Stellenwert wäre natürlich noch der deutsche Meister, den ich damals schon versucht habe, auch tatsächlich anzustreben. Da wollte ich eigentlich schon wirklich deutscher Meister werden, aber der Florian Fritzmann ist damals deutscher Meister geworden, glaube ich. Und an dem war kein Vorbeikommen. Also der hat einfach da sehr, sehr souverän die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ansonsten habe ich so Meisterschaften schon immer gern gespielt, weil es einfach eine schöne Sache ist, sich mit anderen guten Spielern deutschlandweit einfach zu messen, auf einer anderen Ebene wie in einem Ligaspiel. Und von dem her habe ich das schon immer auch gerne gemacht.
Es war dann für dich so der Auftakt, vielleicht bist du durch diesen Vize-Titel, vielleicht hätte es auch ohne funktioniert, aber auch in den Fokus der Nationalmannschaft gerückt. Wenn die Angaben auf der DGPC-Seite stimmen, dann hast du im selben Jahr, im Oktober 21, deine erste Weltmeisterschaft dann gespielt, genau. Das, was ich mit der DGPC-Seite meinte, war schon früher. Das habe ich überblättert in meinen Fragen, Entschuldigung.
Alles gut.
Aber diese erwähnte Weltmeisterschaft in Polen, Tarnowo, Podgorne, das erste Spiel, deine ersten 60 Wurf, der erste Wurf. Erinnerst du dich noch an den?
Der erste Wurf, tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass ich dann gleich zweimal linke Gasse gespielt habe, obwohl ich rechte Gasse, also da war ich durchaus schon etwas aufgeregt und für mich war das halt einfach absolut was Neues. Und wenn man das einmal machen darf, gell, in einer Halle zum Kegeln, da wo eine Kegelbahn extra aufgebaut wird, in ein Stadion mehr oder weniger reingebaut wird, und dann steht man da und dann dreht man sich um und dann sind da riesige Tribünen, es ist schon einfach was Besonderes, gell? Also, und das muss man sich ja durchaus auch immer vor Augen halten, dass das schon wirklich besonders ist einfach, gell? Und war eine coole Erfahrung auf alle Fälle.
Du erzählst es sehr ruhig, du hast da vorhin über deine Gründe, warum du das Kegeln aufhörst, auch sehr ruhig gesprochen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie emotional Manuel Lallinger sein kann.
Ja, der Manuel Lallinger kann schon sehr emotional sein. Also das letzte Spiel in Rheindorf war sehr emotional und da hat es die eine oder andere Träne zu vergießen gegeben. Noch ist halt wirklich so, es ist noch nicht so weit aufzuhören. Wir haben ja noch Aufgaben, sowohl mit dem Club als auch mit der Nationalmannschaft. Das heißt, die Tränen und das Emotionale versuche ich jetzt halt schon noch so weit im Griff zu haben oder beiseite zu schieben, bis tatsächlich auch der Druck abfallen darf und kann. Und bis dahin muss man schon noch oder muss ich einfach noch ein bisschen durchhalten.
Ich bin überzeugt, dass du das tust, dass dir das gelingt. Nach der Weltmeisterschaft 2021 in Polen ging es im gleichen Jahr. Nach der Weltmeisterschaft 2021 in Polen ging es dann im nächsten Jahr. Es war Corona-bedingt auch diese Verschiebung in den Oktober. Gleich weiter für dich. Wieder Weltmeisterschaft, wieder Adler auf der Brust, auf einer Platte, die dich später nochmal begleiten wird, die dir später nochmal begegnen wird. Für viele war das eine der besten Weltmeisterschaften, zumindest was ich so aus den Erzählungen höre, die Bahn top, das Drumherum. Ich fand sie persönlich auch schön. Das war mal was ganz anderes auch. Weiße Platte, blaue Wand. Für dich war es wieder Florian Fritzmann, der dir den Weg weiter zumindest verbaut hat oder das höhere Ergebnis verbaut hat. Wie blickst du auf diese Einzelweltmeisterschaft zurück?
Ja, genau. Also die WM in Elba, wie du schon gesagt hast, war super organisiert. Absolut coole Anlage mit einem super Umfeld und fallträchtigen Bahnen. Ja, Florian Fritzmann, genau, der hat mich dann da am Weiterkommen gehindert, wobei ich da mir wahrscheinlich eher selber noch einen Fuß gelegt habe, weil ich einfach nicht die Leistung abrufen habe können, die am Florian in irgendeiner Weise gefährlich werden hätte können. Von dem her war er natürlich dann auch verdient weiter. Und hat dann auch später dann eine Medaille mit nach Hause genommen. Und von dem her war das dann schon gut. Ja, Einzelweltmeisterschaft ist einfach nochmal anders. Das ist natürlich auf sich allein gestellt, dort zum Sein und nur für sich zum Kegeln, ähnlich wie bei einer deutschen Meisterschaft. Mir persönlich gefällt es schon, einfach dort das abrufen zu können, was man kann. Und von dem her war es auf alle Fälle wieder eine schöne und große Erfahrung, die man da mitnehmen konnte. Genau.
Du warst dann auch international mit Rheindorf eigentlich schon fast Dauergast. Ihr habt da auch sehr viele Erlebnisse gehabt und was ich so wahrgenommen habe, auch immer eine sehr große Begleitung gehabt. Sehr viele Fans, die euch da zumindest die Daumen gedrückt haben. Welche Erinnerungen hast du an die europäischen Einsätze mit Rheindorf?
Ja, also wie am Anfang oder wie wir über Rheindorf schon gesprochen haben, ist halt einfach der Zusammenhalt in Rheindorf, der Verein Rheindorf einfach einzigartig, meiner Meinung nach, wenn wir international unterwegs sind, ob in Deutschland oder tatsächlich irgendwo im Ausland, haben wir immer jede Menge Fans dabei. Wir 25 Leute und mehr sind da keine Ausnahme beim Europapokal. Und mit so einem Rückhalt spielt man dort einfach auch ganz anders und befreit und einfach, da hat man noch mehr Spaß, wie man eh schon hat. Und von dem her ist Rheindorf dort immer einfach eine coole Sache gewesen. Genau, das kann man so sagen.
Das kann man so sagen. Es hat euch auch immer weit getragen, Europapokalsiege und ganz frisch, oder nicht mehr ganz frisch, aber noch nicht so lang her, Champions League-Sieger.
Ja, Champions League-Sieger, das ist schon nochmal was anderes, gell? Also Wir gehen ja schon immer mit breiter Brust in internationale Wettbewerbe, wissen wir, was wir können. Aber um Champions League-Sieger zu werden, glaube ich, da muss einfach alles passen. A, muss unsere Leistung sehr, sehr gut sein und die von anderen vielleicht nicht 100%, vielleicht nur 98%. Und genauso war es vielleicht an dem Tag, dass wir vielleicht 102% und die anderen vielleicht nur 98% gehabt haben. Und dann hat uns das die Türe geöffnet und tatsächlich haben wir dann auch durchgehen können und war für uns ein unglaubliches Erlebnis natürlich. Also der erste Tag, das Halbfinale gegen Zerbst einfach zum Gewinnen, das hat uns schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dann auch für den zweiten Tag. Und wir haben halt gewusst, das in Anführungszeichen schwerere Spiel haben wir tatsächlich gewonnen. Und jetzt heißt es einfach nur irgendwie cool bleiben und unser Ding machen. Und dann haben wir tatsächlich eine Chance, dass wir Champions League-Sieger werden. Und was dann zum Schluss dann also war. Und es war für uns einfach herausragend. Ja.
Du hast einen großen Beitrag daran geleistet, dass ihr im Halbfinale durch diese Tür durchgehen konntet. Das erste Mal im Spiel 700. Ich weiß, das ist, habe ich im Vorfeld gefragt, nicht der erste 700 überhaupt war, aber im Spiel. Und ich vermute, im Spiel ist es der Weg noch mal ein bisschen weiter, als er im Training auch ist oder in Trainingsspielen.
Ja, der Weg zu 700 ist immer weit, aber Gott sei Dank habe ich dort den Fokus irgendwie gefunden, dass ich keine Zahl im Kopf hatte, weil sonst, glaube ich, schafft man es auch nicht. Wenn man einfach nur sagt, da ist die 700 im Kopf, dann, glaube ich, ist noch viel, viel schwieriger, vor allem, wenn man es noch nicht regelmäßig gemacht hat. Und an dem Tag habe ich einfach tatsächlich mich so weit fokussieren können, dass einfach nur der nächste Schub irgendwie entscheidend war und immer nur der nächste Schub und immer nur der nächste Schub und irgendwann war eine Zahl draußen, die praktisch tatsächlich erst am 118. Schub wirklich bewusst wahrgenommen habe und das war dann auf alle Fälle natürlich eine coole Sache.
Und das ist die Platte aus Elver, die dort verbaut ist, also auch hier wieder das Gleiche wie 22, heute ist ein bisschen der Wurm drin, 2022 bei der Einzel-WM. Und dann im Finale gegen Ort an der Donau ging es für euch auf den Thron Champions League, auch dank wieder einer starken Leistung, oder nicht nur, aber einer starken Leistung, Jan Sandler. Ihr fahrt gemeinsam, genauso wie Jürgen, nach Ungarn. Ein Wort zu Jan, der ja noch recht jung ist, recht ambitioniert ist, aber schon ein paar Mal jetzt an der 700 kratzen durfte.
Ja, genau. Also der Jan hat unheimliches Potenzial und hat das Potenzial auch in den letzten 2 Jahren immer wieder aufblitzen lassen und auf sich aufmerksam gemacht. Er ist jung, einfach den absoluten guten Wurf, der einfach alles ermöglicht und er kratzt immer wieder dran und ich bin überzeugt, dass er zum richtigen Zeitpunkt dann auch einmal die 700 treffen wird. Er hat zu mir gesagt, wir heben uns das noch für einen ganz besonderen Moment auf und das war natürlich auch nicht schlecht.
Das wünscht sich Kegel Deutschland und gönnt ihm Kegel Deutschland mit Sicherheit. Auf dem Weg dorthin steht da noch ein DGPC-Pokalfinale.
Ist übrigens auch noch ein Titel, der schön wäre. Da hängen wir uns auch noch dementsprechend rein, dass wir das auch noch möglich machen.
Auf dem Weg dorthin, Halbfinale Hallberg-Moos, auch wieder Bundesliga, selbst parallel gegen Zwickau. Du bist Kapitän gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob du es noch bist. Also zumindest nicht nur beruflich, sondern auch der Mannschaft. Oder bist du noch Captain?
Nein, nicht also mehr. Das macht der Matze.
Das macht der Matze, okay.
Das macht der Matze. Ich meine, da muss man die Hierarchie schon so beibehalten. Das passt.
Okay, dann frage ich jetzt nicht, welche Aufgabe du als Kapitän der Mannschaft du dort wahrnimmst. Aber wie bereitest du dich auf so ein Spiel gegen Hallberg-Moos, jetzt so ein Halbfinalspiel, vor? Also ich meine jetzt unmittelbar auch. Also gehst du laufen? Was machst du?
Ja, tatsächlich versuche ich schon immer das Gleiche zu machen vor dem Kegeln, wobei ich also mir macht es nichts, wenn etwas mal anders ist. Ich muss jetzt nicht immer genau die gleiche Musik hören oder ob ich das Handtuch, das Blaue dabei habe oder das Grüne, das ist jetzt mir nicht so wichtig. Da legen ja viele sehr viel Wert drauf. Grundsätzlich gehe ich laufen davor, einfach mal 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer, einfach den Körper, die Muskulatur einfach ein bisschen aufzuwärmen. Höre ein bisschen Musik. Dann mache ich das meistens 2 Bahnen vorher, das heißt so 25 Minuten vor Spielbeginn, richte meine Trinkflasche her und gebe meine Spülnahme durch, mache ein paar Trockenanläufe und dann war es das aber auch schon. Und dann gehe ich vielleicht tatsächlich noch ein paar Sachen, was im Training vielleicht war, wann die gut oder nicht so gut gelaufen sind, einfach nochmal, wo man den Fokus drauf setzt. Und dann geht's los. Dann schauen wir, dass wir so viele Kegel umschmeißen, wie es geht.
Ja. Du hast es vorhin schon erzählt, das letzte Spiel, es wird dann dein letztes Spiel im blau-schwarzen Dress für Rheindorf sein. Dein letztes Heimspiel war schon emotional. Du wurdest mit Gesängen verabschiedet und zum 118. Wurf ausgewechselt. Also nicht nur Fußballer gehen früher vom Feld, sondern auch du. War vorher abgemacht, glaube ich, oder?
Ja, tatsächlich hab's ich nicht gewusst. Okay. Ich habe schon geahnt, dass irgendwas kommt. Aber wie genau das ablaufen wird, wusste ich nicht. Deshalb war ja auf der zweiten Bahn dann irgendwann verwirrt, als der Jürgen die Bahn verlassen hat. Weil ich habe gemeint, dass ich schon die Bahn verlassen muss. Aber ich habe dann noch ein paar Wurf mehr machen dürfen. Also tatsächlich wusste ich es nicht, aber trotzdem absolut schöne Sache von Rheindorf, von der Mannschaft, vom Team einfach dort mich so zu verabschieden.
Jetzt kommen wir auch so langsam hier zum Ende der Episode. Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür, es wird schwer, aber ich glaube, jeder einzelne deutsche Spieler und jede deutsche Spielerin sind in der Lage, da wieder Großes zu erreichen. Und auch im Kegeln ist, glaube ich, Deutschland immer so eine Turniermannschaft. Eine Frage noch und dann sprechen wir nochmal kurz über dich und lassen das Kapitel Weltmeisterschaft als das, was da kommt, erstmal beruhen. Wie beschäftigst du dich oder beschäftigst du dich mit den anderen Nationen? Seit heute ist es jetzt offiziell, es war ja schon vorher irgendwie mal klar, dass Serbien jetzt auch mit Elin Kujundžić nochmal stärker, zumindest auf dem Papier ist. Beschäftigst du dich mit den Nationen und den Spielern, die dort kommen, oder ist das eher weniger so deins?
Also das ist schon eher weniger meins. Also auch habe ich keine Zeit für das, dass ich mich mit dem beschäftige, weil ich einfach durchaus auch viel zu tun habe. Natürlich, wenn wir mir 3 Stunden im Bus sitzen, dann hat man natürlich einmal Zeit für das und redet da auch drüber. in Rheindorf oder eben jetzt auch mit der Nationalmannschaft, wobei man das Thema tatsächlich nicht weiter beleuchtet haben. Wir konzentrieren uns tatsächlich mehr auf uns, weil das ist das, was wir mir beeinflussen können und das, was wir mir verändern oder gut machen können. Und alles andere können wir einfach nicht ändern. Und warum sollen wir uns dann auch da mit beschäftigen? Also von dem her macht man das nicht. Und der eine oder andere weiß wahrscheinlich mehr drüber. Aber ich glaube, wir machen mal unsere Hausaufgaben und dann wird das eine gute Sache sein.
Nach der Weltmeisterschaft kommt dann noch die deutsche Einzelmeisterschaft. Nach dem Höhepunkt genau. Nochmal eine Meisterschaft. Aber du wirst starten. Warum?
Genau. Also ich nehme einen Sitzplatz von der Nationalmannschaft in Anspruch. Der absolute Höhepunkt ist natürlich die Weltmeisterschaft und es wird auch so sein. Aber da es natürlich meine letzte Saison ist, meine letzte Möglichkeit an einer deutschen Meisterschaft überhaupt teilzunehmen, nehme ich das in Anspruch und möchte einfach da nochmal auf der Sävener Straße spielen, das einfach auch ja, von vielen das Wohnzimmer ist und ich habe da viele schöne Erlebnisse gehabt und genau, das machen wir noch einmal und dann ist das auch eine gute Sache. Und wer weiß, was noch passiert.
Wenn dann Rheindorf nächstes Jahr deutscher Mannschaftsmeister ohne dich wird.
Dann gönne ich es Ihnen und freue mich unglaublich für Rheindorf und komme zur Meisterfeier und feiere da anständig
mit. Ich glaube, da bist du auch ein guter Geselle bei der Meisterfeier, von daher. Aber
ja, auf jeden Fall.
Das wäre dann so der einzige Titel, der einzige Baustein, der noch ein bisschen fehlt, aber gut. Das gehört dazu. Ich glaube, du nimmst es sportlich.
Absolut, gell.
Und danach ist es für dich beendet. Wo packst du deinen Kegelschuh dann hin?
Ja, ich habe schon einen großen Nagel und die kommen dann irgendwo in den Kellerbach. Ja. Da hängen wir es wieder.
Fabi Seitz hat es hier mit einem anderen Hintergrund, aber zur Gartenarbeit angezogen. Also, zumindest so, ja. du machst was Ähnliches, zumindest benutzt du sie oder machst mir damit etwas, dass du sie danach nicht mehr so wirklich zum Kegeln verwenden kannst. Wenn jetzt auf deine Karriere, und das war jetzt nicht abgesprochen, die Idee habe ich heute geschickt bekommen und von einem Stammhörer. Tatsächlich habe ich auch schon öfters drüber nachgedacht und wir machen es jetzt einfach mal spontan. Wir haben ja schon über viele Spieler gesprochen, die mit dir auf der Bahn standen. Wenn du 6 oder 5 raussuchen müsstest für deine All-Star-Mannschaft, welche 5 wären das?
Okay. Rainer Buschow, Timo Hoffmann, ja, Polis Benedikt, dann Schreiner Christian. Bella Gianni.
Es wären jetzt schon 5, die mit dir dann auf der Bahn stehen könnten.
Das wäre schon cool. Ja.
Leider. Mit Bella Gianni einer, der jetzt im Himmel kegelt, aber
ja,
vielen,
aber trotzdem
natürlich, einer. Natürlich, ich glaube, den nennt jeder. Das ist nachvollziehbar, ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke dir persönlich die Daumen, dass am Wochenende der eine Titel, der noch möglich ist, dazukommt, wird ein heißer Ritt. Aber wir haben ja schon besprochen, ich glaube, nicht nur die Nationalmannschaft ist eine Turniermannschaft, Rheindorf ist da auch ganz gut dabei. Und dann guten Start in die Weltmeisterschaft. Wir sehen uns. Ich komme zum letzten Gruppenspiel und hoffe, dass ich euch lange begleiten darf dann.
Ja, wir geben alles dafür, dass wir das auf alle Fälle machen.
Ich wünsche dir einen schönen Abend und vor allem eine gute Vorbereitung. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank und bis ungern. Ciao, servus.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.